A Diary of Health, dein Chiropraktik-Podcast. Schon Pfarrer Kneipp hat gesagt, Gesundheit gibt es nicht im Handel, sondern nur durch den Lebenswandel. Darum beschäftigen wir uns hier mit der Optimierung der 5 Säulen der Gesundheit. Funktion des Gehirns, Nervensystems, Schlaf, Bewegung und Sport, Ernährung und psychisches Wohlbefinden. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Diary of Health mit der tollen Esma Storck, eine absolute Expertin im Bereich Ernährung. Ernährung ist sicher eine Säule der Gesundheit, die in den letzten 2 Jahrzehnten unglaublich viele Wechsel hatte. Von Rohkost, Vegan bis Carnivore gibt es die unterschiedlichsten Ernährungsweisen. Und wir versuchen heute ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, was denn eine wirklich tolle, gesunde Ernährung ist für den Menschen. Und da freue ich mich riesig drauf. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich freue mich auch.
Du bist ja, bevor wir mit Ernährung starten, ja auch Chiropraktik-Patientin oder hast schon viel Chiropraktik an dir machen lassen. Kannst du vielleicht kurz, bevor wir in Ernährung einsteigen, mal erzählen, was Chiropraktik mit dir gemacht hat oder welche tollen Erfahrungen du damit gemacht hast?
Ja, sehr gerne. Mir ist tatsächlich vor ein paar Tagen erst gekommen, dass ich jetzt schon fast seit 2 Jahren in chiropraktischer Behandlung bin.
Ah, sehr schön.
Schon so lange her. Angefangen habe ich damals tatsächlich als Schwangere. Ich habe mich ein bisschen mit dem Thema Hausgeburt beschäftigt und irgendwo gelesen, ne, ich wollte mich so ein bisschen vorbereiten darauf, das ist meine 2. Schwangerschaft gewesen, irgendwo gelesen, dass man ja mit Chiropraktik da ein bisschen was machen kann, damit man eine schönere, angenehmere Schwangerschaft hat, aber auch eine gute Hausgeburt erlebt. Und dann bin ich auf Christian gestoßen, war das erste Mal da mit schon einem kleinen Babybauch und habe gleich beim ersten Mal gemerkt, wow, jetzt ist das Gehirn endlich frei geboostet.
Cool.
Tolles Gefühl. Ich habe mich tatsächlich auch, ja, ich hätte nicht gedacht, dass sowas bei Schwangeren möglich ist. Ne? Da ist man ja immer vorsichtig. Was darf man machen? Was darf man nicht machen? Bin dann tatsächlich, ja, jede Woche, alle 2 Wochen war ich dann bei dir und der Bauch wurde immer größer und größer und größer. Und ich muss wirklich zugeben, ich hatte keinerlei Probleme, keinerlei Verspannungen, keinerlei Trägheit, Müdigkeit. Ich habe mich richtig gut, richtig fit gefühlt und ja, letzten Endes, die Hausgeburt ging auch sehr, sehr schnell.
Naja, super schön.
Nachts um 12 ist die Fruchtblase geplatzt, um 1 Uhr war der Kleine schon auf der Welt.
Super schön.
Alles easy.
Das ist natürlich das Coole an Chiropraktik mit Schwangeren. Wir haben da spezielle Methoden, spezielle Kissen, wie man sich auf den Bauch legen kann. Und Chiropraktik ist, finde ich, also klar kann man immer sagen, für wen ist es besonders toll, aber für Schwangere ist es was ganz, ganz Besonderes. Wir machen auch eine eigene Folge drüber, was Chiropraktik für Schwangere macht. Hast du dann gemerkt, nach der Geburt warst du auch in Behandlung? Was hast du da gemerkt mit dir, mit deinem Kind?
Richtig, richtig. Ich habe, glaube ich, 3 Wochen gewartet, 3-4 Wochen gewartet und dann war ich das erste Mal in Behandlung und es hat mir auch sehr gut getan. Ich habe gemerkt, dass die Rückbildung sehr schnell vonstatten ging. Also ich war nach ein paar wenigen Wochen schon wieder richtig fit.
Das ist super, gell? Weil Chiropraktik hilft natürlich, dem Nervensystem besser zu funktionieren und Heilung im Allgemeinen, egal auf welcher Ebene, hat natürlich immer was damit zu tun. Du hattest ja so eine witzige Geschichte, wo du gemerkt hast, dass das Autofahren anders funktioniert. Kannst du es kurz mal erzählen?
Ja, richtig, richtig. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber tatsächlich ist es so, dass ich schon mein Leben lang immer Schwierigkeiten beim Autofahren hatte, vor allem wenn ich hinten saß oder wenn ich versucht habe, etwas zu lesen, ist mir jedes Mal schlecht geworden. Ich habe richtige Übelkeit bekommen. Und im Laufe dieser 2 Jahre, ich glaube, das war sogar ja im Laufe der Schwangerschaft, so nach ein paar Monaten, ich denke so nach 6 Monaten, so lange hat es gedauert, merke ich plötzlich, dass ich im Auto hinten saß und angefangen habe, was am Handy zu lesen, ein Artikel. Und 10 Minuten später dachte ich mir, wow, plötzlich geht das wieder.
Also ja, lustig, gell?
Dann, ich habe es dir dann ja auch gleich erzählt, so wow, ich merke wieder, ich kann im Auto hinten sitzen, ohne dass mir übel wird. Und dann erst hat der Christian mir erklärt, woran das lag.
Ne? Genau, also es hat halt immer Chiropraktik. Muss ich mir vorstellen, wenn natürlich Gelenke eine Störung haben, führt es dazu, dass im Bereich vom Gehirn ins Cerebellum falsche Signale gesendet werden. Das kann ewig schon da sein. Oder hast eine Störung in der Halswirbelsäule und auf einmal justiert man das oder bringt es wieder in normale Funktion und die Nervensignale kommen anders da oben an und die Wahrnehmung von deinem Gehirn in der Umwelt gegenüber der Umwelt wird natürlich anders. Und das ist natürlich dann bei dir passiert, weil das passiert auch oft bei Kindern, dass die schnell merken, beim Autofahren wird ihnen schnell übel, beim Fliegen, bei all diesen Dingen. das verbessert sich dann, indem man diese Sachen optimiert, gell? Das ist super lustig.
Ja, ja, und das Schöne ist ja,
faszinierend,
bei
gell?
Bei meinem Mann ist es ja das Gleiche, der kann nicht mal Bus fahren, weil ihm sofort übel wird. Ja. Und irgendwann hat er dann gesagt, wieso funktioniert das bei dir? Ich will das auch. Ja. Was muss ich dafür tun? Da habe ich gesagt, ja, muss er zum Christian gehen.
Ja, super lustig.
Und seitdem kommt er auch.
Ja, irgendwann kommt die ganze Familie. Meistens so, erst kommt die Frau, dann die Kinder, dann der Mann. Das ist immer so ein...
Ja, ja, ich habe ja schon, mein Mann ist da, meine Mama ist da. Dabei. Mein Sohn kommt auch ab und zu mit. Also
super schön, gell?
Familienbehandlung.
Das ist für uns das Schönste, wenn man merkt, die ganze Familie kommt. Ja?
Ja, ja.
Sag mal, wenn wir jetzt über Ernährung reden, oder kannst du mal ein bisschen was über dich erzählen, was du mit deiner Geschichte, wie du zur Ernährung gekommen bist? Und du hast jetzt, glaube ich, schon 1, 2, 3, 4, 5 oder das fünfte Buch kommt. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
Ja, sehr gerne. Ja, ich bin eigentlich ein Mensch, der sich schon, ich denke, seit 20 oder 25 Jahren mit dem Thema Ernährung und Gesundheit beschäftigt. Ich wollte damals auch nach dem Abitur Medizinstudium machen, da hatte ich aber ein zu schlechtes Abitur.
Ja.
Ich hätte dann noch ein Jahr warten müssen und da war ich ein bisschen ungeduldig, habe dann was anderes studiert. Aber diese Leidenschaft für Gesundheit ist einfach immer geblieben und ich habe das dann halt mehr als Hobby gesehen, habe sehr viel an mir selber herumexperimentiert. Viele junge Frauen vor allem, die ja verschiedenste Ernährungsformen durchmachen, Diäten von ja, vegetarisch, vegan, Intervallfasten, Paleo, also da war jetzt so mit, ich würde sagen, fast alles so dabei,
ja,
die gängigsten Ernährungsformen, die ich an mir selber getestet habe, in Anführungsstrichen. Ja, das ging dann so gute 10, 15 Jahre. Dann bin ich schwanger geworden. Ich war zu der Zeit seit 3 Jahren vegan. Habe mich auch ganz gut gefühlt dabei, habe jetzt nichts Großes gemerkt, war fit. Allerdings dann, dass mein Baby auf die Welt kam, ist er mit einem Zahnschmelzdefekt auf die Welt gekommen. Das hat mich dann so ein bisschen aus den Socken gehauen. Ne? Da fängt man dann an, sich selber nochmal zu hinterfragen, vor allem als Mutter. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ne? Liegt es an mir, dass die Zähne butterweich, braun, kaputt bereits aus dem Kiefer gekommen sind?
Oh.
Und ja, dann ging meine Ernährungsreise nochmal in die nächste Runde, würde ich sagen. Ich habe dann nochmal geforscht. Ich bin dann tatsächlich auch mit meinen Forschungen in den USA gelandet, weil ich da zu dem Thema in der deutschen Literatur sehr wenig gefunden habe. Und bin dann auf den amerikanischen Zahnarzt und Ernährungswissenschaftler Weston A. Price gestoßen. Mhm. Der hat nämlich die Ernährungsweisen verschiedener traditionell lebender Urvölker untersucht, weil er in seiner Praxis, das war so in den 50er, 60er Jahren, selber gemerkt hat, dass die Zahngesundheit seiner Patienten immer schlechter wurde. Das war gerade so auch die Zeit, als in den USA die Lebensmittelindustrialisierung groß geworden ist. Wo es dann plötzlich hieß, Butter hat schlechte Fette, nehmt lieber Margarine und pflanzliche Öle. Und hier das eine Fertigprodukt nach dem anderen kam da plötzlich zutage und er ist dann durch die ganze Welt gereist tatsächlich. Er war in Alaska bei den Eskimos, er war bei den Maasai, er hat verschiedenste wirklich Urvölker weltweit untersucht und geschaut, wovon ernähren sie sich, was haben sie zur Verfügung und wie ist deren vor allem Zahngesundheit, Zahn- und Kiefergesundheit. Und ihm ist dann aufgefallen, er hat auch wirklich viele Studien daraus gemacht, die sind auch alle veröffentlicht, die kann man nachlesen, dass er gemerkt hat, wenn Menschen sich mit den Lebensmitteln ernähren, die ihnen die Natur und die Tiere um sie herum bieten und viel selber machen, diese Urvölker machen ja alles selber, ne? Dass dann es sowas wie Karies gar nicht gibt. Es gibt keine Parodontose, es gibt kein Karies, es gibt keine Zahnschmelzdefekte, es gibt kein, der Kiefer ist zu eng und die Zähne passen nicht und deswegen braucht dein Kind eine Zahnspange. Ne? Also da waren dann oder sind die Kiefer so ausgebildet, dass die Zähne, die bleibenden, passen. Und bei uns in der westlichen Welt ist das ja ein ganz anderes Bild. Ne? Jedes zweite Kind braucht eine Zahnspange, Karies ist eine Volkskrankheit geworden. Selbst diese Zahnschmelzdefekte, die vielleicht vor 10 Jahren noch nicht so bekannt waren, werden zu einer wirklich Epidemie bei Kindern. Und da müssen wir uns tatsächlich fragen, beziehungsweise ich habe mich damals gefragt, was ist mit unserer Ernährung los? Wie kommen wir wieder zurück zu dem, was wirklich nährt? Und das ist tatsächlich auch der Untertitel von unseren Büchern. Ich habe mit meiner Freundin Heidi Beek zusammen bis jetzt 4 Bücher geschrieben. Das fünfte kommt im Sommer. Und Die heißen die neue traditionelle Ernährung, zurück zu dem, was wirklich nährt, echte Lebensmittel. Und wir haben dann mithilfe von den Studien von Weston A. Price geschaut, wie schaffen wir das in unserer heutigen modernen Zeit, uns mit echten Lebensmitteln zu nähren. Also ohne abhängig zu sein von industriellen Produkten, von Fertigprodukten, von Nahrungsergänzungsmitteln. Ich kenne natürlich das Ganze, die vielen Argumente darüber, dass ja unsere Böden ausgelaugt sind, keine nachhaltige Landwirtschaft, viel natürlich aus dem Ausland kommt, Kunstdünger und so weiter und so fort, Monokulturen, das alles laugt unsere Böden aus. Das Obst und Gemüse, was wir heutzutage essen, hat tatsächlich auch nicht mehr die Mineralien, die Nährstoffe, die es vielleicht vor 100 Jahren mal hatte. Das stimmt. Und das ist halt auch oft das Argument für Nahrungsergänzungsmittel, weil halt die Nährstoffe aus den Lebensmitteln nicht reichen. Aber Heidi und ich haben uns auf die Suche begeben nach Lebensmitteln, die so nährstoffreich und so nährstoffdicht sind, dass man auch wirklich mit echten, natürlichen Lebensmitteln sich richtig nähren kann, also richtig auf Zellebene. Und dadurch, ja, gesund sein kann.
Hast du, weil du vorher gesagt hast, Maasai-Indianer und was der sich angeschaut hat, der Zahnarzt, das heißt, die ernähren sich, wenn man sich natürlich mit denen beschäftigt, von, wenn man es mal einfach sagt für die Zuhörer, auch sehr extrem von tierischen Lebensmitteln, wie die machen, schlachten natürlich Tiere, ernähren sich von Milchprodukten, oder? Es gab eine Zeit, wo Milchprodukte eigentlich, sagen wir mal, nicht mehr vogue waren, wo man gedacht haben, die sind ursächlich für alle Krankheiten, alle Allergien, oder? Dass man sagt, dann dieser Riesentrend, das kenne ich auch noch mit dem Veganismus, der sicher heute nicht mehr zu halten ist, oder? Wenn man jetzt sagt, man redet, es geht ja gar nicht um eine Ideologie, sondern es geht ja mehr, was ist für einen Menschen gesund, was ist nicht gesund, wo sind die Nährstoffe drin, die ein Mensch braucht. Und wenn man Urvölker anschaut, erkennt man ja wie ein Eskimo, oder das ist ja mal was ganz Extremes, der isst ja quasi
nur Fisch.
Nur Fisch. Und genau. Hat bessere Zähne wie wir,
oder? Genau. Ja, es ist tatsächlich so, dass da natürlich sehr große regionale Unterschiede gibt. Wir nennen ja unsere Ernährungsweise traditionelle Ernährung. Traditionell kann natürlich vieles bedeuten, ne? Je nachdem, wo man lebt, wo man aufgewachsen ist. Genetik spielt da natürlich auch eine sehr große Rolle. Deswegen gibt es auch nicht die eine richtige Ernährung für uns alle. Aber es gibt, wenn man jetzt mal seine eigene Genetik, seine eigene Herkunft anschaut, unsere Vorfahren in zum Beispiel Deutschland haben auch schon immer Ackerbau betrieben. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hier unsere Urahnen alle nur Fleischfresser oder Fischesser waren, ne? Also Ackerbau wurde schon immer betrieben, es wurde auch immer Getreide gegessen. Natürlich gibt es auch Völker, die sich hauptsächlich von tierischen Produkten ernährt haben, da wo halt Ackerbau nicht möglich ist oder da wo halt viel Fisch gibt, Meeresbewohner. Von daher kann man da jetzt nicht sagen, nur das eine oder nur das andere ist richtig. Wir müssen halt schauen, wo kommen wir her und was können wir gut verstoffwechseln. Ich finde es auch immer so interessant, wenn Ernährungsformen aus anderen Ländern als für uns gesund erachtet werden, also zum Beispiel mal diesen Ayurveda-Trend oder so zu sehen. Also Ayurveda finde ich jetzt absolut nicht schlecht, ne? Aber das entspricht nicht unserer Genetik, ne? Also wir zum Beispiel sind nicht darauf ausgelegt, genetisch gesehen jeden Tag ein halbes Kilo Reis zu essen und vielleicht auch vegan zu essen. Also da muss man halt auch wirklich schauen, was kann ich verstoffwechseln, was tut mir gut. Und natürlich kann man sich, und das machen wir auch, von allem ein bisschen was rausziehen. Ne? Zu sagen, der Fisch ist gut, das Fleisch ist gut, die Milch ist gut. Getreide kann auch gut sein, wenn es in der richtigen Art und Weise vorliegt und richtig zubereitet wurde. Man kann sich da natürlich überall was rausziehen. Aber mittlerweile, wenn du mich persönlich fragen würdest, meine Erfahrung mit Ernährung aus den letzten 20, 25 Jahren, es ist nie gut, in einen Dogmatismus reinzufallen und zu sagen, nur das ist gut und das ist schlecht. Also das ist auch das Ziel unserer Bücher und unserer Aufklärungsarbeit, die wir vor allem in den sozialen Medien betreiben. Wir möchten aus diesem Schwarz-Weiß-Denken raus, weil das ist nämlich das, was uns die letzten 30, 40, 50 Jahre extrem begleitet. Wie du gerade schon gesagt hast, Milchprodukte sind schlecht, die anderen sagen, Fleisch ist schlecht, rotes Fleisch ist ist schlecht, das macht Krebs, das führt zu Entzündungen, Milch führt zu Entzündungen. Ne? Dann gibt es wieder die, die sagen, Getreide ist voller Antinährstoffe, macht den Darm kaputt. Dann gibt es wieder die, die sagen, Gemüse ist böse, da sind Lektine drin. Ne? Und wenn man sich mal so von allen 10 Seiten Experten anhören würde, dann würde man am Ende dastehen und sagen, naja, was bleibt denn jetzt noch übrig? Selbst Wasser. Gibt es auch Leute, die Wasserexperten, die sagen, ja, dein Wasser ist voll mit Chemikalien und Schadstoffen. Also ich verstehe das sehr gut, dass man als Verbraucher dasteht und sich manchmal denkt, ja, was ist denn jetzt das Richtige? Und dann probiert man aus und merkt, okay, das ist es nicht, das nächste ist es auch nicht. Schwierige Angelegenheit mit den ganzen Trends vor allem. Also
ja, ich habe in meinem Leben auch viel Trends ausprobiert. Mhm. Veganismus, ayurvedische Ernährung, das fand ich fast das Schlimmste. Für mich selber, wie ich mich gefühlt habe. Also man merkt ja dann auch selber, also wenn du natürlich was eine gewisse Zeit durchziehst, du merkst natürlich an so verschiedenen Ernährungsweisen, am Veganen, am Ayurvedischen, dass es natürlich ab einem gewissen Alter du schon merkst, weil du einfach unfassbar wenig Proteine aufnimmst, dass dir die Kraft ausgeht. Also du verlierst auch Muskulatur. Ich habe zum Beispiel mir gemerkt, ich habe auf einmal kalte Hände, kalte Füße bekommen. Mhm. Also mein Blutzuckerspiegel, mein Blutdruck hat sich schon verändert. Ich wurde infektanfälliger. Was ich jetzt persönlich auf eine Ernährung, wenn ich sage, ich esse viel Proteine über viel Fleisch oder Fisch, gefühlt gar nicht merke. Mhm. Also ich bin viel, viel stabiler, auch in meinem Immunsystem. Deswegen, man muss es ja halt auch in gewisser Weise selber ausprobieren. Ja, ich glaube, dass viele Ernährungssachen einfach funktionieren, wenn man sich, wie wir auch viel mit funktioneller Neurologie und dem Gehirn und so beschäftigt. Also es ist Gehirn, die Gehirnmasse und so, die lebt unfassbar viel von viel Omega-3-Fettsäuren, Proteinen. Das braucht die unfassbarer Öle, Olivenöle, weißt du, über so Sachen. Vielleicht können wir da mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Das braucht es ja in unfassbarer Menge. Manchmal ist es auch ein bisschen komisch, wenn Leute sagen, Diäten oder wenn du Sinclair siehst, ist nur einmal am Tag. Ich denke mir, wenn du nur einmal am Tag isst, wo wollen denn die Nährstoffe herkommen? Das ist, weißt du, das Komischste, das Verrückteste für mich ist, wenn man denkt, okay, man versteht, man braucht ja Nährstoffe, die und die, du brauchst Proteine, das, das, das. Und dann essen Leute nur einmal am Tag, sagst du, solltest die ganze Zeit auf dem Fastentrip bleiben. Aber wenn du die ganze Zeit ja fastest, dann verstehe ich nicht, wo die Nährstoffe herkommen sollen, die zum Beispiel ein Gehirn braucht.
Ja, nicht nur das. Also Fasten ist auch ein ganz spezielles Thema. Fasten an sich ist ja was Schönes, was Gutes. Und es wird ja auch kulturell gesehen schon seit Jahrtausenden von Jahren gemacht und ist ja auch heutzutage noch in vielen Religionen verankert. Also Fasten ist schon was Gutes. Nur das Problem ist, dass einige Menschen sich das Fasten als Dauerzustand ausgesucht haben. Und das ist dann natürlich schlecht. Ne? Also wenn wir jetzt sagen mal, wir machen einmal im Jahr ein Heilfasten und ernähren uns nur vegan 4 Wochen lang, dann kann das schon für uns ganz gut sein, weil vegane Ernährung, wenn die hauptsächlich aus Pflanzen besteht, Pflanzen sind ja starke Reiniger und Entgifter, das heißt, in diesen Wochen können wir wirklich viele Schlacken, viele Gifte, Toxine ausscheiden aus dem Körper. Deswegen fühlen sich ja auch viele nach so einer Umstellung erstmal richtig gut.
Ja. Ne?
Die sagen, wow, ich habe Energie, ich komme morgens super leicht aus dem Bett, ich fühle mich so toll mit dieser pflanzlichen Ernährung, könnte Bäume ausreißen. Und am Anfang ist es auch tatsächlich so, weil da endlich mal Entgiftungsprozesse angekurbelt werden. Aber irgendwann, wenn man das jetzt, sagen wir mal, über mehrere Monate oder vielleicht sogar wie ich Jahre macht, dann entstehen aber bei dieser Dauerentgiftung auch viele Stresshormone. Also im Fasten oder auch in dieser Ketose, du kennst ja auch die Ketose bestimmt, es ist ja so, dass man ja dann beispielsweise also vom Zuckerstoffwechsel in den Fettstoffwechsel wechselt und dabei halt diese Ketonkörper entstehen und dadurch diese Entgiftung angekuppelt wird. Das ist natürlich auch super bei Krebspatienten und wirklich schwer Erkrankten. Aber wenn das ein Dauerzustand wird, wieder zurückzukommen, dann belasten wir dadurch unsere Leber, wir belasten dadurch unsere Nebennieren, der Körper braucht viele Stresshormone, Cortisol, Adrenalin, um diesen Zustand aufrechtzuerhalten. Und irgendwann kommt es dann zu einer Erschöpfung. Und das ist auch das, was viele merken bei der veganen Ernährung, vor allem Frauen. Der weibliche Körper, der reagiert auf solche krassen Veränderungen etwas sensibler und schneller als ein Mann. Deswegen sind Männer auch durchschnittlich länger vegan als Frauen. Weil Frauen das oft auch an hormonellen Schwankungen merken. Also sobald sich in einem Leben einer Frau etwas sehr Grundlegendes verändert, wenn man jetzt die Ernährung umstellt, dann verändert sich auch das ganze Hormonsystem. Und das ist der Grund, warum Frauen dann öfter wieder aufhören oder beziehungsweise dann auch mehrere verschiedene Diäten und Ernährungsformen ausprobieren, weil sie einfach schneller merken, das passt und das passt nicht.
Das ist das Gehirn hasst einfach ja auf Dauer auch ein bisschen die ketogene Ernährung, weil das natürlich eigentlich immer drei Dinge braucht: das Sauerstoff, Glukose und Aktivierung. Verstehst du? Und wenn du natürlich dem Körper überhaupt keine Kohlenhydrate zu dir führst, dann fühlst du dich natürlich immer klarer und so weiter. Aber dieses Klare, was Leute beschäftigen, das kommt natürlich auch ein bisschen so aus diesem leicht erhöhten Spiegel von Cortisol, Adrenalin. Und das lässt natürlich die Nebennieren schütten das aus. Das lässt die natürlich irgendwann fatigen. Du kriegst dieses Erschöpfungssyndrom. Das ist schon speziell. Und dann ist natürlich bei vielen auch noch sowas, bei Frauen, man muss ja, was die meisten Menschen nicht ganz verstehen mit der Ernährung, das ist, weil natürlich diese ganzen Werte irgendwo in eine männliche Tabellen angepasst sind, oder das ist wie Blutdruck, wie alles. Und die Frauen dieselben Medikamente kriegen, dieselben Ernährung. Man macht ja den großen Fehler, den man heutzutage ja macht, immer mehr ist, dass man nicht mehr unterscheidet zwischen Mann und Frau, wo wir was total Verschiedenes sind. Und natürlich Frauen fürs Hormonelle ist es ja auch viel extremer, auf einmal Hormone wie Adrenalin oder so hochzuschießen, weil das bei Frauen viel mehr verändert.
Ja, genau, richtig. Das merken ja auch Frauen schneller dann an ihrem Zyklus, dass beispielsweise bei so einer krassen Veränderung der Ernährung und wenn Nährstoffe wegfallen, dass sie dann oft öfter Probleme mit dem Zyklus bekommen. Manchmal fällt er dann auch ganz weg, weil nämlich die Energie in den Mitochondrien nicht mehr so produziert werden kann. Und der Körper, der entscheidet ja immer, wie er mit dieser Energie, die er zur Verfügung hat, handelt. Ne? Er muss das Gehirn versorgen, er muss die inneren Organe versorgen, der Körper. Und wenn aber für alle anderen Prozesse, die, sagen wir mal, nicht überlebensnotwendig sind, und das ist ein Zyklus zum Beispiel nicht, der ist nicht zum Überleben notwendig, dann entscheidet der Körper irgendwann mal, wenn er nicht genügend Energie hat, er schaltet das einfach aus.
Das ist super wichtig, auch für alle Frauen zu wissen, weil die größten Sensationen, die ich mit Frauen hatte in der Praxis, wo wir Ernährung geändert haben, ist oft Veganer auf nur ein bisschen Fisch und Fleisch umzustellen. Und auf einmal passieren Dinge, dass Frauen sagen, das gibt's ja gar nicht, meine Regel springt wieder an oder mein Zyklus verändert sich.
Oder Frauen werden endlich schwanger.
Oder Frauen werden endlich schwanger.
Ja.
Also ich glaube, bei Frauen ist das Ganze, habe ich so das Gefühl, in meiner Erfahrung, oftmals ist ja viel Erfahrung, 10 Jahre so eine Praxis, sind diese Auswirkungen von diesen extremen Ernährungen viel eklatanter oftmals als bei Männern, wie die das hormonell merken, in Sachen wie Schwangerschaft, wie du beschreibst, mit den Mangelzuständen. Auch muss man wissen, geht man eigentlich in eine Mangelernährung im Veganismus in die Schwangerschaft, was das auch bedeuten kann. Da gibt es ja auch verrückte Bilder und Studien, wie die Plazenta eine andere Farbe hat, weil die Nährstoffe fehlen, oder?
Richtig.
Also das ist, glaube ich, super wertvoll, dass wir darüber reden, gerade für Frauen. Und Frauen, also einfach mal diesen Grundzustand zu erkennen, dass Frauen, Mann, was total unterschiedlich sind. Im Neuroscience ist das ja verrückt. Weißt du, man gibt ja Mädels mit ADHS, musst du ganz anders therapieren wie Jungs mit 7 Jahren. Während Jungs auf Bäume klettern, gibt es Studien, dass Mädels, die in sozialen Gruppen dann spielen, viel mehr das ADHS kontrolliert können wie andere. Also es ist so verrückt, wie unterschiedlich man ist.
Ja, deswegen ist es auch so traurig, dass Jungs und Mädchen in Grundschulen in dieselbe Klasse geworfen werden, weil ein 6-jähriger oder 7-jähriger Junge hat ganz andere Bedürfnisse und ganz andere Lernfelder als Mädchen in dem Alter.
Voll.
Und das ist dann sehr schwierig.
Ja, wir sprechen ja wollten ja in der Eigenfolge darüber spielen, was für Kinderernährung ist. Aber wenn du es mal sagst, für die Zuhörer, ich zum Beispiel, soll ich dir mal mein Frühstück sagen?
Ja, gerne.
Ich esse 3 bis 4 Eier, dann manchmal ein Sauerteigbrot, in der Regel. Ich versuche das Brot auch mal wegzulassen, kann es vielleicht gleich erklären. Dann mache ich mir mittlerweile einen Shake. Früher habe ich das alles zusammengemixt und da ist drin Kefir, griechischer Joghurt, Blaubeeren, Himbeeren, Brombeeren, Zimt, Honig, eine Avocado mit sehr, sehr teurem, frischem Olivenöl. Ich versuche, eine Flasche Olivenöl im Monat zu trinken. Und dann versuche ich eigentlich relativ meine Ernährung mittags und abends auf Proteine wie Fisch, Fleisch, Gemüse und so zu machen. Natürlich auch mit gewissen Ausnahmen, je wie man unterwegs ist. Als wenn du sagst, du hörst dir meine Ernährung an. Ich bin 43. Ich habe mal gelernt, dass es neurobiologisch einfach so ist, ab einem gewissen Alter, dass wir einen Nachteil haben, dass wir Proteine schlecht spalten und die Zellen, wie du vorher gesagt hast, Mitochondrien ja unfassbar davon abhängig sind, gute Aminosäuren und Proteine zu sich zu nehmen. Kannst mich gern verbessern, wenn das nicht so ist, aber das ist ja in dieser ganzen Biohacking-Welt, wenn man sich mit funktioneller Medizin beschäftigt, auch mit moderner funktioneller Medizin, was man testet, sind Aminosäuren, Proteine, was unfassbar Geheimnisvolles. Und natürlich auf einer veganen Ernährung oder auf anderen Ernährungsweisen ist es ja theoretisch so, also wenn du nicht einen Starkoch hast, wie wahrscheinlich Brian Johnson, der alles für dich den ganzen Tag kocht, ist es super schwierig, an viel Proteine zu kommen. Da reden wir noch gar nicht, wie man das Ganze ergänzen sollte. Was, sagen wir mal, erste Frage, was hältst du von meinem Frühstück?
Hört sich schon mal gut an. Ja, das Schöne bei dir ist ja, dass du ein sehr gutes Körperfeeling hast. Das haben sehr viele nicht. Das musste ich auch tatsächlich erstmal lernen. mal auf den Körper zu hören, weil die vielen Jahre, in denen ich mich von Hülsenfrüchten, Bohnen, Nüssen, Soja und so weiter ernährt habe, habe ich nicht auf meinen Körper gehört. Ich habe gar nicht die Signale erkannt. Ich bin zum Beispiel immer mit so einem kleinen Blähbauch rumgelaufen. Ich weiß nicht, ob du das kennst bei jungen Frauen, die immer so einen kleinen Blähbauch haben. Und ich habe viele Jahre meines Lebens gedacht, das ist total normal. Und ich habe nicht gewusst, dass das eigentlich ein Zeichen ist von meinem Körper, dass ich Schwierigkeiten habe, diese Dinge zu verdauen. Und Menschen, die so wie du ja ein gutes Körperfeedback auch haben und spüren, das tut mir gut, das tut mir nicht gut, die gehen intuitiv natürlich auch viel schneller in diese intuitive Ernährung hinein. Du merkst es, du brauchst diese Proteine und die führst du dir mit den Lebensmitteln zu. Ist natürlich richtig, ja. Also bei Proteinen ist natürlich die Sache, dass es halt bioverfügbare und nicht bioverfügbare Proteine gibt. Also Proteine sind ja Bausteine des Lebens, wir brauchen sie ja für alles. Sie sind eigentlich überall drin, also tierischen Produkten und auch in Gemüse sind sie drin. Nur im Gemüse sind sie in vielen Fällen nicht so bioverfügbar wie in tierischen Proteinen. Und das Aminosäureprofil von diesen Proteinen, das ist auch sehr unterschiedlich, je nachdem, was man isst. Man kann auch ein Ungleichgewicht an Aminosäuren bekommen. Also es ist jetzt nicht nur so, dass man sagt, ich muss jetzt jeden Tag Proteine, Proteine, Proteine essen. Wenn du jetzt jeden Tag nur Quark und Joghurt essen würdest, da bekommst du viele Proteine, ja, aber da bekommst du halt nur ein gewisses Spektrum an Aminosäuren und alle anderen bekommst du halt nicht. Und dann hast du in deinem Körper ein Ungleichgewicht Aminosäuren und dann können halt die Proteine nicht so gebaut werden, wie sie halt für gewisse Prozesse in deinem Körper benötigt werden. Deswegen ist schön oder beziehungsweise empfehlenswert, dass wir uns nicht immer nur auf gewisse Lebensmittel beschränken, sondern wirklich diese Mischkost, so wie sie heißt, also von allem ein bisschen.
Abwechslungsreich?
Abwechslungsreich, genau. Heutzutage denken wir ja, dass wir abwechslungsreich essen, wenn wir Fisch, Gemüse und Bohnen auf dem Teller haben. Das ist auch schön, das ist auch abwechslungsreich. Aber was wir nicht vergessen dürfen, es gibt auch so viele Lebensmittel, natürliche Lebensmittel, die wir heutzutage verschmähen.
Zum Beispiel?
Gewisse Teile vom Fleisch. Also es ist ja heutzutage bei den Fleischessern eher so, dass sie sich ja eher die feinen Stücke aussuchen. Also ich kenne sehr viele Frauen in meiner Umgebung, in meinem Freundeskreis, die essen beispielsweise nur Huhn, haben einen extremen Eisenmangel, bekommen einmal im Jahr eine Eiseninfusion, weil sie es anders nicht auf die Reihe bekommen. Dann gibt es wieder die anderen, die essen halt gerne ihr Steak und ihr Hackfleisch. Bekommst natürlich auch Proteine. Fleisch ist eines der nährstoffreichsten und proteinreichsten Lebensmittel, die wir überhaupt haben. So ein Rinderhackfleisch besteht zu über 50% aus Proteinen, das stimmt. Aber wenn wir mal betrachten oder uns anschauen, um wieder zurückzukommen auf Weston A. Price, wie haben sich unsere Vorfahren ernährt oder wie ernähren sich heutzutage noch traditionell lebende Völker, die verwerten das ganze Tier. Heute ist es verschmäht, die Knochen zu verwerten, die Haut, Knorpel, Füße, Beine, Kopf von einem Tier. Das ist heutzutage ekelhaft. Das kommt als Schweinefutter oder als Hundefutter irgendwo hin. Ne? Die ganzen Metzger heutzutage oder Fleischbauern, die du dazu befragen würdest, ob die ihre Innereien wegbekommen, das bekommen sie nicht weg an den normalen Kunden. Der Kunde möchte das schöne Stück Steak, das schöne Stück Flanke und alles andere muss weg, weil es heute nicht gekauft wird. Und das ist relativ schade, nicht nur aus dem Aspekt der Nachhaltigkeit, also wenn man jetzt mal sagt oder betrachtet, allein aus dem Ethischen, wenn schon dieses Tier für uns stirbt, dann sollten wir zumindest so viel Respekt haben und es komplett verwerten und nicht die Hälfte, nur die guten Stücke rausziehen und den Rest wegschmeißen. Das ist das eine. Das andere ist auch, das hat Weston A. Price auch herausgefunden, dass gerade diese Stücke und Teile vom Fleisch, die wir heutzutage verschmähen, dass das genau die Teile sind, die am nährstoffreichsten sind und die genau auch diese Aminosäuren besitzen, die jetzt ein Stück Steak oder etwas Hackfleisch oder der Quark oder sonst irgendwas nicht hat. Beispiel Innereien. Wir schreiben auch in unseren Büchern sehr viel über dieses Nose-to-Tail-Prinzip. Also von
was für ein Prinzip?
From nose to tail, also von der Nase bis zum Schwanz, das komplette Tier wird verwertet. Mhm. Also inklusive Knochen, Gelenke, Beine, Füße. Warum machen wir das? Das machen wir aus diesem Nachhaltigkeitsgedanken, aber auch aus dem gesundheitlichen Aspekt. Weil zum Beispiel, ja, du kennst ja jetzt den Trend mit Kollagen und Gelatine, ne? Das wird jetzt so gehypt, das ist so ein Schönheitselixier, ne? Kaufen die ganzen Stars.
Bulletproof Coffee, oder?
Genau, oder wie sagt man,
der Hollywood Glow Coffee ist doch mit Kollagen. Ja?
Genau, da kommt Kollagen rein. Natürlich, Kollagen ist ein Stoff, der für unsere Haut sehr gut ist, für die Zähne, für die Knochenstrukturen, für unsere Muskeln essentiell ist. Den kann man natürlich, industriell extrahieren, prozessieren, raffinieren, sodass man halt dann dieses schöne, weiße, geschmacklose Pulver hat, was man sich dann in den Kaffee streuen kann. Das kann man so machen. Aber man könnte aber auch zum Beispiel einfach zu seinem Bio-Metzger des Vertrauens gehen und sich ein paar Fleischknochen kaufen mit schönen Gelenken dran, so eine Beinscheibe zum Beispiel, so ein Stück Rippe. Das schmeißt man zu Hause in einen Kochtopf mit ein bisschen Wasser und Gemüse, köchelt das Ganze ein paar Stunden aus und dann hast du auch eine Kollagenbombe.
Ja, das ist aber diese klassische Knochenbrühe, oder? Wie sagt man da? Knochenbrühe, das wird ja so ein bisschen neues Superfood, oder? Das sieht man ja überall. Aber das ist ja irgendwie auch schon so als Kind, lernt man das ja, wenn man krank ist oder Magen-Darm hat. Also wenn man so ein bisschen intuitiv, weißt du, sich als Kind... Ja, genau. Also man wächst ja so auf eigentlich, ich komme vom Land, dann wächst er so auf mit irgendwelchen Fleischsachen. Sicher, der Leberkäse nicht das Beste, aber viel so Fleischsachen, dann so Kartoffeln, Eier. Und dann, ich finde, das System gewöhnt sich ja über deine ganze Kindheit an die Sachen und eigentlich ist es nicht so schlecht. Dann kommst du irgendwann in die Stadt, alles wird fancy und dann fängst du an mit irgendwelchen, I don't know, Dragonfruit Bowls und dann merkst du, wie du sagst, da kriege ich euch einen Blähbauch, da macht's. Dann merkst du, dass das eigentlich viel zu viel ist. Aber da lernt man auch eben das, was einem relativ schnell wieder Kraft bringt. Verstehst du? Also mal so ganz intuitiv. Also so eine Hühnerbrühe, wenn es die Mutter macht, mit so einem gescheiten Gockel drin, wie beim Bayern sagt, dann merkst du eigentlich, das ist das, wo nachts einen dann auch, wenn man heute irgendwie krank ist oder Magen-Darm kriegt von den Kindern oder so, dass man sagt, man sehnt sich nach diesen Sachen, die einfach so ein bisschen Kraft kriegen. Da ist man so ein bisschen beim Intuitiven, was man so ein bisschen verliert, durch diese ganzen Marketing-Sachen, die auf einen kommen. Deswegen kommt man ja in all diese Trends. Also ein Bauer, der bei uns am Land wohnt, seit 90 Jahren, der hat ja noch nie in den 90 Jahren seine Ernährung geswitcht. Weißt du, so stoische Typen, die so null offen sind nach links und rechts, die kommen ja gar nicht in das Fahrwasser, zu denken, einmal mache ich Paleo, einmal mache ich Carnivore, einmal mache ich Veganismus. Das ist ja auch, ist gut, du kannst dich verändern, oder? Du bist weltoffen, aber so ein stoischer Bauer macht das ja gar nicht. Der, so bei seinen, der kennt Knochenbrühe wahrscheinlich auch.
Weil es funktioniert.
Genau, weil es funktioniert.
Ja, genau.
Und oftmals versucht man natürlich was zu wechseln, was einem gar nicht so viel bringt. Hast du aber diese Knochenbrühe, sagst du, ist ja gefühlt ein Superfood, okay? Das habe ich auch gelesen in deinem Buch. Wenn ich dir was anders fragen darf. Mhm. Eier.
Ja.
Ich habe immer gehört, also bei allen Sachen, wo ich mich in der funktionellen Medizin beschäftigt habe, sagen alle, das Ei ist gefühlt das gesündeste Lebensmittel der Welt. Weil es alle Aminosäuren hat, Nukleotidsäuren oder wie es heißt, alle Vitamine, alle Mineralstoffe, bla 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 bla. Also ein Ei ist irre, oder?
Ja, richtig, richtig. Also tatsächlich sehe ich das Hühnerei, beziehungsweise man kann auch Wachtelei oder ein Straußenei nehmen, sind sich da relativ ähnlich, ist ein traditionelles Superfood. Ich würde es tatsächlich so nennen, wenn man das so heute übertragen würde. Oma würde das nicht als Superfood bezeichnen, sondern das Normalste der Welt, weil früher jeder Hühner gehalten hat. Aber heutzutage möchte man ja die Superfoods haben. Und wenn mich jemand nach Superfoods fragt, dann sage ich, ist ein Ei und dann bestenfalls noch roh. Das Ei, beziehungsweise das Eigelb vor allem, das hat, ja, wie du schon gerade eben gesagt hast, besitzt es, es gibt keinen Nährstoff, was da nicht enthalten ist. Kein Wunder, weil aus diesem Ei würde ja oder wäre ja ein Leben entstanden. Deswegen ist auch alles da, was ja nötig wäre, um ein Leben entstehen zu lassen. Und ja, das Ei ist wirklich ein sehr, sehr, ich finde es schön, dass das momentan endlich so ein bisschen auch ans Licht kommt. Und du merkst es auch in der Biohacking oder in der funktionellen Medizin, in der Szene, dass die jetzt alle auf die Eier gekommen sind. Heidi und ich haben das schon vor 5, 6 Jahren in unserem ersten Buch niedergeschrieben. Esst mehr Eier. Ja, was ist denn passiert mit dem armen Ei? Da kann man sich, glaube ich, dran erinnern noch. Also wir können uns noch erinnern. Irgendwann, ich glaube, in den 60er Jahren oder so kam doch mal in Amerika so eine große Studie raus, dass das Cholesterin in den Eiern, das Cholesterin im Blut anheben würde und Menschen, die irgendwie mit Herz, Kreislauf oder Cholesterin Probleme haben, die sollten nicht so viele Eier essen. Wir wissen ja auch oder kennen die aktuelle Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, ein Ei pro Tag. Aktuell?
Markus Rühl hat immer gesagt, 3 Eier die Stunde. Kennst du Markus Rühl, den Bodybuilder? Ja. Er hatte eher recht wahrscheinlich. Ja, die Wahrheit liegt in der Mitte.
Ich würde auch sagen, die Wahrheit liegt in der Mitte, beziehungsweise es kommt sehr stark darauf an, in welcher Lebenssituation bist du überhaupt. Also ich könnte dir jetzt, wenn du mich nach einer Empfehlung fragen würdest, könnte ich nicht sagen, wie viele Eier sollst du denn essen, weil ich deinen Hintergrund zum Beispiel nicht weiß. Es kommt darauf an, wie alt du bist. Bist du männlich, weiblich? Hast du viel Stress? Wie arbeitest du? Wie ist dein Lifestyle im Allgemeinen? Was für ein Stoffwechseltyp bist du? Verbrennst du schnell Nährstoffe oder Stoffwechselst du langsam? Als Frau bist du gerade in der Kinderwunschphase, bist du schwanger, bist du stillend, hat man gerade eine größere Krankheit hinter sich? Ne? Also es sind so hunderte von Faktoren eigentlich, die, ja, sagen wir mal, eine persönliche Ernährung irgendwie auch formen. Deswegen finde ich so Empfehlungen, also ein Ei für jedermann pro Tag, 7 pro Woche, finde ich total sinnbefreit. Ich hatte ich hatte Phasen, als ich schwanger war, habe ich gemerkt, ich brauche unglaublich viele Eier. Ich habe jetzt auch endlich seit ein paar Jahren gelernt, auf meinen Körper zu hören und auch die Signale zu beachten. Mit meiner ersten Schwangerschaft war ich ja vegan und ich hatte wahnsinnige Gelüste nach einem Stück Fleisch und ich habe es mir damals nicht erlaubt. Ich habe gesagt, nein, Fleisch ist schlecht, es ist böse, das erlaube ich mir nicht. Ne? Und in meiner zweiten Schwangerschaft habe ich dann gesagt, okay, alles, was ich brauche, werde ich zu mir nehmen. Und ich hatte tatsächlich Tage, an denen ich 6, 7 oder 8 Eier gegessen habe. Mhm. Das ging dann mal über ein paar Tage oder mal über eine Woche oder 2 Wochen. Und dann habe ich aber irgendwann auch wieder gemerkt, so, jetzt bin ich aufgetankt, jetzt habe ich wieder Kraft, jetzt habe ich Energie. Anscheinend dann auch wieder meine Reserven gefüllt. Und dann wurde es wieder weniger. Ja? Also und das ist das Schöne daran, wenn man lernt, mit seinem Körper zu sprechen, die Signale vom Körper zu hören und nicht darauf zu hören, was sagen andere, ne? Wer gibt dir welche Empfehlungen und so. Kein Arzt der Welt, kein Heilpraktiker der Welt und auch keine deutsche Gesellschaft für Ernährung kann dir sagen, was für dich deine perfekte Ernährung ist, weil die kennen deinen Hintergrund nicht. Die wissen nicht, was brauchst du gerade.
Aber jetzt, wenn du mal andersrum siehst, wenn man die Ernährung sieht, natürlich hängt ja viel mit dem Blutzuckerspiegel zusammen, oder? Also ja, welche Lebensmittel sind gut für dich, für deinen Blutzuckerspiegel? Es kann beim einen oder anderen sicher ein Unterschied sein, brauchen wir nicht drüber reden, aber sagen wir mal andersrum. Oder kannst du mal sagen, welche Lebensmittel sind theoretisch gut für den Blutzuckerspiegel und welche sind eine Katastrophe für den Blutzuckerspiegel? Also mal im Allgemeinen, wenn du mal 5 rausnimmst, die, sagen wir mal, die meisten Menschen essen sollten, weil es gut wäre, und 5 rausnimmst, die relativ viele Menschen essen, wo sie vielleicht gar nicht wissen, dass es schlecht für sie ist.
Also einfach gesagt, alles, was sehr stark industriell verarbeitet ist, alles, was...
Also wir reden erst über Schlechte.
Genau, was raffiniert ist.
Alles, zum Beispiel?
Einfachzucker, also der normale weiße Haushaltszucker. Dann Weißmehlprodukte.
Also Semmel und Brot, alles, was damit zusammen... Semmel
und Brot, Bäckerbrötchen und so weiter. Alles, was halt, wo halt von der Natur etwas weggenommen wird. Ne? Die Natur, die ist komplex und die ist... So, dass jedes Produkt aus der Natur in seiner Komplexität alles hat, was es braucht, damit unser Körper es als natürlich erkennt und es auch verstoffwechseln kann. Das Problem ist, dass die Industrie halt immer irgendwas wegnimmt, ne, um es zum Beispiel haltbar zu machen. Milch wird pasteurisiert oder homogenisiert, um sie haltbar zu machen. Bei Getreide wird der Vitamin E-haltige Keimling entfernt, weil der fetthaltig ist, weil der sonst ranzig werden würde, wenn das Mehl länger gelagert wird. Deswegen wird er entfernt.
Vitamin E wäre gut, weil es entzündungshemmend ist.
Richtig. Und in dem Keimling ist auch ein gewisses B-Vitamin, was zum Beispiel für den Zuckerstoffwechsel notwendig wäre. Und wenn du das jetzt rausnimmst aus dem Korn und hast dann dein sozusagen weißes Mehl und isst dein Brötchen, dann kriegst du Probleme. Kannst du Probleme mit dem Blutzuckerspiegel bekommen. Man kann es ein bisschen abschwächen, wenn man das jetzt kombiniert mit Fetten, guten Fetten und Proteinen. Aber im Allgemeinen bin ich dafür... Lebensmittel zu essen, die noch im Ganzen vorhanden sind, wo nicht etwas weggenommen wird.
Sag mal noch so 2, 3 Sachen. Also ich meine, ich denke so an Hafermilch, Mandelmilch. Ist eigentlich nicht gut, oder? Kann man sagen,
ist doch gut. Hafermilch ist sehr schlecht für den Blutzuckerspiegel. Da hat man tatsächlich viele Tests gemacht und gemerkt, dass der den komplett wahnsinnig nach oben schießen lässt. Hafermilch kann gut sein, wenn man sie selber macht.
Okay, das schließen wir mal aus, das macht ja kein Mensch. Aber dieser klassische Hafermilch-Cappuccino ist eigentlich dramatischer, als man denkt, für den Blutzuckerspiegel.
Genau, richtig.
Was sich ja jeder in München gefühlt angewöhnt hat, ne? So nach dem Motto, die Kuhmilch ist böse, lieber Hafermilch. Aber eigentlich, das ist ein typischer Fehler, den man gemacht hat, weil man gedacht hat, es ist besser, es ist nachhaltiger, whatever. Aber eigentlich ist es überhaupt nicht so.
Naja, Hafer ist an sich ja noch, sagen wir mal, ein Getreide, was regional wächst. Ist jetzt nicht so schlimm wie Sojamilch oder Mandelmilch. Mandeln wachsen ja jetzt auch nicht wirklich bei uns um die Ecke und Soja mittlerweile schon. Aber es ist nicht der Hafer schuld an sich. Ne? Wenn wir jetzt einen Haferkorn nehmen würden, den frisch flocken würden und daraus dann unsere Haferflocken und die dann essen und schön kombinieren mit Fetten und Proteinen, dann hat es eine ganz andere Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel, wie wenn wir aus dem Supermarkt eine Hafermilch kaufen und den uns in den Cappuccino reinkippen. Der Cappuccino ist halt ja die Sache, früher hat man halt die Haarmilch da drin gehabt und dann hat man gemerkt, Haarmilch ist böse, Haarmilch führt zu Entzündungen, ist nicht nachhaltig, die armen Tiere und so weiter. Die ganzen Argumente, steigen wir lieber auf Pflanzenmilch um. Grundsätzlich ist das ja ein guter Gedanke, weil ich ja auch nicht der große Fan von Haarmilch bin, weil Haarmilch hat mit einer Milch, wie sie aus der Kuh direkt rauskommt, also mit der rohen Milch an sich gar nichts mehr zu tun. Es ist ein prozessiertes, hochprozessiertes Produkt. Ich kann es wirklich nicht mal mehr als Lebensmittel bezeichnen. Es ist ein Produkt, was mit der Milch an sich nichts mehr zu tun hat. Und es ist auch wirklich kein Wunder, dass so viele Menschen darauf reagieren, dass jetzt mittlerweile jeder zweite, dritte eine Laktosesensibilität hat und merkt, ich kann Milch nicht mehr so gut verdauen. Und dann fängt man halt an, das habe ich selber auch gemacht. Ich habe Haarmilch auch sehr schlecht verdauen können. Ich habe, glaube ich, 5 oder 6 Jahre meines Lebens Pflanzenmilch getrunken, weil ich gedacht habe, dass es meinem Darm besser damit geht. Am Ende habe ich gemerkt, für meinen Darm war es nicht wirklich besser, weil ich halt die 3%ige Soja-Hafermilch aus dem Supermarkt oder Drogerie gekauft habe, wo dann oft auch noch Zucker zugesetzt wird. Da werden Verdickungsmittel zugesetzt, manchmal sogar künstliche Aromen. Dann wird das Ganze so aufbereitet, damit sie sich auch noch gut aufschäumen lässt, damit der Cappuccino originalgetreu wird. Also da gibt es sehr viele, viele, viele Feinheiten. Deswegen so dieses Schwarz-Weiß-Denken auch zu sagen, so Hafermilch an sich, also wenn man, wie gesagt, eine Hafermilch selber herstellen würde, hätte man ein viel besseres, vollwertigeres Produkt, was auch viel besser verdaut und verstoffwechselt werden könnte, wie wenn wir das industrielle Produkt kaufen.
Und Pflanzenöle?
Pflanzenöle sind auch ein großes Thema für sich, ja. Also als dann damals, als wir gesagt haben, diese Studien rausgekommen sind, tierische Fette seien schlecht und verantwortlich für zu hohes Cholesterin, die Butter sei schlecht, die Eier seien schlecht. Wann war das? 1960er Jahre herum und in der ganzen Welt war der Aufschrei riesig groß. Oh, die Butter, die uns ja seit Tausenden von Jahren eigentlich nährt, Butter ist ja, war ja früher ein heiliges Lebensmittel. Die ist jetzt plötzlich schlecht, weil eine Studie da irgendwie was gesagt hat. Und was haben dann die Leute angefangen? Dann wurde halt ja sehr viel Pflanzenfett begonnen zu industriell herzustellen, vor allem Sonnenblumenöl und Rapsöl. Und man muss halt bedenken, dass vor allem diese Öle sehr stark prozessiert wurden oder werden, damit sie geschmacksneutral sind. Vor allem der Raps, das Rapsöl, wenn man das jetzt nur pressen würde, den Raps und das Öl daraus, das könnte kein Mensch zu sich nehmen, weil das so stinkt und so nicht verdaubar wäre. Deswegen wird es desodoriert, es wird gebleicht, das wird ungefähr, ich glaube, ich habe mir da mal den Herstellungsprozess angeschaut von Rapsöl, das wird in 15 bis 20 verschiedenen Prozessen verarbeitet, damit am Ende dann dieses Produkt rauskommt, was wir am Ende im Supermarkt stehen haben. Und wenn wir dann sowas zu uns nehmen, dann ist das meistens nicht so gut, weil es ein raffiniertes pflanzliches Fett ist. Also auch da wieder, ich bin nicht diejenige und wir schreiben auch nicht in unseren Büchern, esst nur tierische Fette und keine Pflanzenfette, andersrum auch nicht, nur pflanzliche Fette, keine tierische Fette, sondern pflanzliche Fette sind gut und tierische Fette sind gut, solange sie in der richtigen Qualität vorliegen. Wie du vorhin gesagt hast, ein frisch gepresstes, hochwertiges Olivenöl. Ein Olivenöl ist ja an sich auch kein Samenöl, sondern Olivenöl wird ja auch aus dem Fruchtfleisch hergestellt. Es hat auch andere Fettsäuren als jetzt ein Samenöl zum Beispiel. Du kennst vielleicht den Begriff PUFAS, von den mehrfach ungesättigten Fettsäuren in Samenölen. Die sind unglaublich empfindlich. Sie oxidieren leicht, wenn sie mit Hitze oder mit Licht in Verbindung kommen. Wenn ich an meine Zeiten von vor 5, 6 Jahren zurückdenke, als ich mein Leinöl gekauft habe und es dann im warmen Schrank Monate, wochenlang habe stehen lassen, ne, und dann immer wieder so in den Salat gekippt, dann kann ich mir jetzt im Nachhinein wirklich an den Kopf fassen. Leinöl ist ein Samenöl und das muss kühl gelagert werden. Das muss frisch gepresst sein, das muss kühl gelagert werden.
Wird auch schnell ranzig, gell?
Richtig.
Das hat keine Haltbarkeit. Das ist das Problem mit Leinöl.
Das muss, genau, wenn wir Leinöl kaufen, dann immer nur kleine Fläschchen, damit wir diese Fläschchen schnell verbrauchen. Und das muss auch im Kühlschrank gelagert werden, damit es nicht ranzig wird. Weil was passiert, wenn wir ranzige Fette zu uns nehmen? Dann haben wir Oxidationsstress, also oxidativen Stress in unserem Körper.
Aber es ist ja am Ende des Tages schon so, dass man sagen kann, Butter ist unglaublich wichtig für den menschlichen Körper. Aufgrund für die Herstellung von vielerlei Dinge, wie auch Hormone?
Ja, also Butter besteht ja auch aus dem größten Teil aus gesättigten Fetten und auch natürlich Cholesterin.
Und die sind nicht so ungesund, wie man früher gesagt hat.
Richtig, genau. Also man muss wissen, dass das Cholesterin im Blut zu 95% vom Körper selber hergestellt wird und nur zu 5% aus der Nahrung beeinflusst wird. Also 5% ist wirklich sehr, sehr gering. Mhm. Wenn wir zu hohe Cholesterinwerte haben, dann liegt es nicht daran, dass wir jeden Tag Butter oder Eier essen, sondern es liegt daran an vielen anderen Dingen, die in unserem Körper schieflaufen. Beispielsweise erhöhter Stress, erhöhte Entzündungswerte, auch Schilddrüsenprobleme, also hormonelles Ungleichgewicht kann dazu führen, dass auch Probleme mit dem Nervensystem übrigens auch, dass wir zu hohe Cholesterinwerte haben, wobei man da auch sagen muss, dass der Cholesterinwert, der heute als zu hoch eingestuft wird, vor 10, 15 Jahren noch als normal galt. Ne? Wir kennen das ganze Thema mit den Cholesterinsenkern. Mittlerweile soll man ja auch Kindern Cholesterinsenker geben, wenn ein gewisser Wert überschritten wird. Das finde ich alles sehr, sehr bedenklich.
Da gibt es ja überhaupt keinen Menschen in der intelligenten Welt, habe ich das Gefühl, wenn man sich viel mit Podcasts, Neuroscientists und so beschäftigt, die noch davon ausgehen, dass Cholesterinsenker, so wie es heute gemacht wird, irgendwie Sinn machen, gell?
Also. Das ist halt wieder eine Symptomunterdrückung. Ne? Also man geht da wieder nicht an die Ursache ran und schaut, wo kommt das überhaupt her? Was im Körper läuft schief? Wie sind die Hormone aufgestellt? Wie funktioniert das Nervensystem und die Entgiftung und so weiter? Das müsste man halt alles betrachten, um dann zu sehen, warum ist dieser Cholesterinwert so hoch? Meistens haben die Leute zu viel Stress. Und wenn sie ihren Stresspegel nach unten senken, dann fällt auch der Cholesterinspiegel, ohne dass sie ihre Ernährung verändert haben. Das ist wirklich sehr erstaunlich. Aber dann wieder schwarz-weiß zu sagen, hey, ist keine Eich, ich kenne das heute immer noch. Also du gehst jetzt zum Hausarzt und machst dann mal ein großes Blutbild und dann hast du einen leicht erhöhten Cholesterinspiegel und dann fängt der Hausarzt an mit Ernährungsempfehlungen und sagt, ja, ich würde jetzt mal lieber ein bisschen mehr Margarine essen und keine Butter und Eier nur eins pro Tag und so, damit der Cholesterinspiegel runtergeht. Also das ist totaler Schwachsinn.
Ja, und jetzt, du hast ja auch mal Medizin studiert. Oder?
Nein, ich habe keinen
Medizinstudium. Nee. Aber ich habe immer das Gefühl, dass natürlich Ärzte im normalen Medizinstudium natürlich keine Ausbildung haben, um moderne Ernährung oder was zu verstehen, was wirklich da ist. Da muss man natürlich, die meinen das natürlich, also keiner meint das wahrscheinlich böse, aber das ist natürlich, da passieren natürlich unfassbare Fehler bei so leichten Ergebnissen, die auf einmal vielleicht falsch interpretiert werden und du natürlich für so eine komplexe Frage eine unfassbare, einfache und am Ende des Tages wahrscheinlich ziemlich dumme Antwort gegeben hast. Und Leute heute, also die Komplikationen von Cholesterinsenkern über Jahre, Jahrzehnte mit Rheuma, mit schweren Gelenksproblemen sind, da ist die Studienlage schon relativ klar.
Ja, und die werden viel zu schnell verschrieben, leider. Ja, aber das ist halt unser Gesundheitssystem, was allein vielleicht auch aus finanzieller Sicht nicht in der Lage ist, wirklich Ursachenforschung zu betreiben bei den Patienten und nicht nur mit Medikamenten Symptome zu unterdrücken.
Wir wollen natürlich Menschen, weißt du, auch anders zu denken. Klar, da reden wir jetzt viel darüber, was ist Krankheit und wie behandelt man Krankheit. Aber natürlich ist Gesundheit natürlich mehr, also Gesundheit gehört natürlich gefördert, indem man die Säulen der Gesundheit betrachtet. Ne? Was ist gesunde Ernährung, Bewegung, blablabla. Das ist wichtig für die Menschen, deswegen machen wir ja auch den Podcast. Aber sag mal, wenn wir jetzt ein bisschen zum Abschluss kommen, über Cholesterin können wir lange, ich habe unfassbar viel gelernt im Podcast, aber wenn du jetzt schon sagst, es gäbe drei Ernährungstipps, die für jeden Menschen wichtig sind. Also um ein bisschen, sagen wir wenigstens ein bisschen Klarheit zu kriegen, dann erhält man noch, also was ich zusammenfassen würde, du kannst ja gerne deine Sachen. Fasten auf Dauer ist nicht das Allerschlauste. Mischkost ist super wichtig. Also von allem zu essen, das macht es normalen Menschen wesentlich leichter, normal auf alle Nährstoffe zu kommen. Richtig? Mhm. Und viel zu alten, bewährten zurückzukehren, wie Fleisch, Eier, auch gute Milchprodukte, die eine Zeit lang wirklich fast als das böse Übel, klar, es kommt viel aus diesen seltsamen Studien der 60er, 70er Jahre, wo natürlich der Kennedy räumt ja gerade in den USA auf. Die Frage ist, woher kommen diese Strömungen her, dass man denkt, zum Frühstück wären Frosties besser für Kinder, weil sie kommen ja aus einem tollen, aus einem Weizenprodukt, das toll ist und eigentlich nur Zucker drauf ist und bitte keine Eier essen. Das ist ja im Nachhinein mit heutigem Wissen ja eigentlich verrückt, was da passiert ist. Bei den Amerikanern ist das ja gefühlt viel schlimmer noch als bei uns, aber irgendwie machen wir denen alles nach. Deswegen ist ja wichtig, wir wollen ja den Leuten ein bisschen helfen, dass sie mehr zu natürlicher Gesundheit zurückkommen und dann hoffentlich diese ganzen Medikamente und Pillen nicht brauchen, wenn mal die Blutwerte eskaliert sind. Aber sag mal du, habe ich was erzählt? Was ich denke, was ein bisschen die Zusammenfassung ist, sag du nochmal, was deine drei Tipps sind.
Also meine drei Tipps, der erste Tipp, der schließt jetzt an deinem Thema an, Landwirtschaft, regionale Landwirtschaft. Also ich würde mir wünschen, dass wir wieder viel mehr darauf achten würden, woher kommen unsere Lebensmittel, was konsumiere ich, was kaufe ich, wo kommt es her, brauche ich wirklich die Tomaten im Winter und die Erdbeeren oder macht es nicht mehr Sinn, vielleicht im Herbst sich mal Gemüse einzukochen oder zu fermentieren, Sauerkraut zu machen und sowas dann über die Wintermonate zu essen, anstatt jeden Tag den Salat im Winter. Wo kommen meine Lebensmittel her? Also ich bin ein sehr, sehr großer Befürworter davon, die regionale Landwirtschaft zu unterstützen. Also wir zum Beispiel in unserer Region jetzt um München herum haben wahnsinnig viele tolle Biobauern in der Region, die unglaublich wertvolle, hochwertige Produkte machen. Sei es Milch, Fleisch, aber auch Gemüse, wenn wir da einfach wieder zurückkommen, dazu die mehr zu unterstützen als alles andere, dass wir auch wieder zurückkommen zum selber machen, denn nur wenn wir selber machen, wissen wir, was drin ist. Oder zumindest
ist das schon der zweite Tipp?
Richtig,
oder?
Nee, das gehört noch zu dem ersten. Ja. Der zweite Tipp, wenn wir in Richtung Gesundheit schauen, ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr großer Faktor unsere Darmgesundheit. Ich esse seit Jahren immer so, dass ich schaue, wie erhalte ich meinen Darm gesund? Also ich finde, Darmpflege, Darmaufbau ist nichts, was man mal so für eine 4-Wochen-Kur macht oder so, sondern Darmpflege ist eigentlich eine Lebensaufgabe, sage ich immer. Und eine Lebensaufgabe kann man am allerbesten mit etwas Alltäglichem vollziehen, und zwar mit der alltäglichen Ernährung. Immer darauf achten, dass wir auf Zusatzstoffe verzichten, auf Konservierungsstoffe, auf diese ganzen E-Nummern, künstliche Zucker, künstliche Aromen und so weiter.
Pflanzenöle? Schießt auch Löcher in den Darm?
Raffinierte Pflanzenöle, genau, dass wir schauen, dass wir auf gute Fette schauen und viel selber machen und auch wieder dieses Handwerk erlernen, dass wir unseren Kindern beibringen, wie stellt man selber Lebensmittel her, dann haben wir wirklich schon mal einen riesengroßen Vorteil.
Ich habe zum Beispiel in meinem Leben gelernt, ich habe auch mal eine Zeit lang keine Milchprodukte gegessen, weil du machst dann, kennst du ja, wenn du Gesundheitshilfe bist, 1000 Tests und dann sagt dir natürlich jeder, du hast was mit Casein und lalala. Das sehe ich heutzutage auch super kritisch. Das habe ich auch von der Professorin gelernt, die sich sehr damit beschäftigt, mit Ernährung. Die hat gleich gesagt, dieses ganze Zeug kannst du eigentlich vergessen. So wie die denken. Und ich habe dann angefangen, wo mir jeder gesagt hat, ich wäre so mega unverträglich dagegen, angefangen wieder mit Kefir, griechischem Joghurt. Und mein ganzes Mikrobiom hat sich wieder verändert. Die Werte haben sich ausgeglichen, nur weil ich angefangen habe, in erster Linie diese zwei Sachen wieder zuzuführen. Und ich hab eigentlich auch nie eine Reaktion darauf gemerkt. Das war eigentlich total witzig eigentlich. Mhm. Also Darmgesundheit, also Lactobacillen
ist so
mit auch mit Kefir. Und da kommen natürlich Milchprodukte schon ganz wesentlich ins Spiel, muss man schon sagen.
Ja,
weil die halten den Darm einfach sauer. Und die meisten Därme rutschen ja eher in der heutigen Welt. Da muss ich immer sagen, da muss ich neuromäßig ein bisschen einhaken, weil Darmgesundheit hängt in erster Linie natürlich vom Vagusnerv ab, weil der natürlich für zwei Sachen verantwortlich ist. In erster Linie ist er dafür verantwortlich, wie viele Verdauungsenzyme ausgeschüttet werden und zum Zweiten, wie ist die Motorik? Das wird brutal unterschätzt. Welche Geschwindigkeit hat der Darm? Weil die Zusammensetzung im Mikrobiom hängt auch wesentlich davon ab, wollte ich den Leuten nur sagen. Also von der Funktion vom Vagusnerv. Wenn du eine schlechte Motorik hast und keine Verdauungsenzyme ausschüttest, die da reinkommen, da kannst du wahrscheinlich die gesündeste Ernährung der Welt haben, du wirst trotzdem ein Thema haben.
Genau, richtig. Viele Menschen haben Probleme mit der Enzymherstellung momentan, weil sie Schwächen im Darm haben, weil sie zum Beispiel eine Fäulnisflora haben, weil sie Pilz-Candida-Überwucherung haben, weil sie Leaky Gut-Ansätze haben, also Löcher im Darm. Und natürlich bekommt man dann irgendwann Probleme mit Casein und Probleme mit Laktose und Probleme mit Gluten. Aber meiner Meinung nach ist es immer so schwierig zu sagen, diese Lebensmittel sind Schuld, dass du sie nicht verträgst, deswegen lass sie weg.
Voll.
Nicht das Lebensmittel ist schuld, sondern deine Darmgesundheit ist schuld, dass du sie nicht verträgst. Also deswegen sage ich, Milch ist nicht per se schlecht und Getreide trotz des Glutens ist nicht per se schlecht. Ein normal aufgestellter, gesunder Darm kann das alles verdauen.
Kann das handeln voll.
Genau, deswegen sind auch diese ganzen Weglassdiäten, wo es immer heißt, also heutzutage, wenn du zum Heilpraktiker gehst und dann einen Bluttest machst und dann kommt raus, du reagierst auf Fructose, Laktose, Gluten, dann ist es immer so die Standardempfehlung, lass das weg.
Genau, und das ist ja der Klassiker.
Aber ist das denn die Lösung?
Nee, am Ende des Tages, wie du schon sagst, wenn du den Darm fixst und dein Mikrobiom, dann merkst du auf einmal, du verträgst wieder viel mehr Dinge. Ich habe natürlich ein paar andere Sachen auch noch gemacht, aber das meiste startet, auch wenn man so über Leaky Gut redet, man sagt im Neuroscience, sagt man ja Leaky Brain, Leaky Gut, also ein gestresstes Gehirn, Veränderung Vagusnerv, Veränderung Motorik, Veränderung Verdauungsenzyme, blub. Und was dabei super wichtig, wie du gesagt hast, du rennst irgendwo hin, einer sagt dir fancy, mach das, ist natürlich alles viel Marketing. Weil wenn du irgendwo 4 Wochen deine Ernährung radikal umstehst, das ist wie Carnivore, wie Veganismus, wie Rohkost, du fühlst dich erstmal besser, wie du gesagt hast, weil natürlich du auf so eine Diät gehst und du hast ein bisschen mehr Adrenalin, Cortisol, du fühlst dich viel wacher und so weiter. Und das wird oft, und dann denkt sich jeder, boah, ich fühle mich viel besser. Die Frage ist immer, was passiert auf Dauer und auch im Darm, was dann ganz langsam läuft, die Veränderung von deinem Mikrobiom, weil du die ganze Zeit hin und her wechselst. Und das mag der Darm halt überhaupt nicht. Und jeder kennt das, das kannte ich. Du wechselst von Ayurveda auf vegan, auf nur Fleisch und dein Darm kommt so durcheinander, weil der sich ja in erster Linie, das kann ja jeder testen, misst dein Mikrobiom, ernähr dich 5 Wochen komplett anders, auf einmal hast du ganz andere Darmbakterien, die sich bilden. Die bilden sich ja in erster Linie, ist am besten, du isst Mischkost, isst alles, weil natürlich alle Bakterien eigentlich gefördert werden, die du brauchst für Gesundheit.
Genau, richtig. Und die Alternativen sind halt leider nicht besser als das Original. Ne? Also wenn man sagt, man verzichtet jetzt auf Laktose, man holt sich dann die Pflanzenmilch aus dem Supermarkt ist halt auch nicht so gut für den Darm. Wenn man sagt, man verzichtet auf Gluten und kauft sich dann aber diese glutenfreien Alternativen mit Mais und Reis, also hochprozessierter Mais. Maisprodukte sind unglaublich entzündungsfördernd für den Darm. Also man tut sich da eigentlich nichts Gutes, wenn man dann das eine weglässt und dann auf irgendwelche industriellen Alternativen geht. Und bei Fleisch ist es genauso. Die einen lassen dann das Fleisch weg, essen aber dann die Veggie-Wurst. Und wenn man sich dann bei dieser Veggie-Wurst hinten mal die Inhaltsstoffe anschaut, was da alles drin ist.
Kann man da mal kurz einhaken? Also nur... Ja. Ich bin mir ja nicht sicher, weißt du, man denkt ja immer, das hat ja viel ideologische Gründe mit diesem Thema, diese künstlichen Fleischersatzprodukte. Siehst du da irgendwas Positives dran oder hast du schon mal, oder das ist doch eigentlich, wenn man diese Erbsenproteine plus 100.000 irgendwelche künstlichen Stoffe, ist da irgendwas Gesundes dran? Oder?
Nein, meiner Meinung nach nicht. Es ist halt ein neuer Markt, der sich für die Industrie eröffnet hat, ein Milliardenmarkt weltweit. Also wenn man allein jetzt hier mal in Deutschland betrachtet, der allergrößte Fleisch-Geflügelhersteller, der die allergrößte Massentierhaltung betreibt, der hat jetzt Produkte, vegane Produkte auf den Markt gebracht.
Um ein bisschen die Welt zu verbessern?
Um die Welt zu verbessern, genau. Nicht um nochmal ein paar Millionen mehr dazu zu verdienen. Also wenn man sich ein bisschen mit den Inhaltsstoffen beschäftigt, was da drinnen hinten draufsteht, und das ist heutzutage für jeden zugänglich, wenn man einfach Google befragt, dann merkt man einfach, dass etwas, was halt nachgebaut werden soll, ne? Das Hack, das Sojahack, das soll ja so schmecken wie echtes Hack, ne? Und der Lachs mit X soll ja so schmecken wie ein echter Lachs, dass da unglaublich viele Zusatzstoffe drin sind. Also das sind alles Dinge da drin, die für unseren Darm nicht gut sind. Und meinetwegen ist da jetzt Erbsenprotein drin. Natürlich versuchen die das dann auch mit Proteinen aufzupäppeln. Aber jetzt ein Erbsenprotein ist halt auch wieder nicht vollständig.
Ne? Ja, voll.
Das ist dann wieder nur
Also wenn man nicht auf diese ganzen Ersatzsachen umsteigt, da tut man sich eigentlich keinen Gefallen.
Man tut sich keinen Gefallen. Man tut sich eher, wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie soll ich es denn jetzt machen, dann würde ich eher weniger Fleisch konsumieren, wenn man sich nicht hochwertiges, gutes Weidefleisch leisten kann. Natürlich ist gutes Bio-Weidefleisch teuer, man braucht es aber auch nicht jeden Tag. Früher hat man auch einmal die Woche den Sonntagsbraten gegessen und war trotzdem gesund. Aber dadurch würden wir auch die regionale Landwirtschaft unterstützen und auch unsere Umwelt. Und ich finde immer dieses Argument so, ja, Kühe sind Klimakiller und sowas. Man muss sich ein bisschen mit Kreislaufwirtschaft beschäftigen. Dieser Kreislauf, gesunden Mensch, also ein Mensch kann nur gesund sein, wenn wir gesunde Böden haben. Und gesunde Böden haben wir auch nur, wenn wir Tiere halten. Wenn man versucht, aus der Landwirtschaft die Tiere zu entfernen und nur noch Kunstdünger zu verwenden, dann gerät man so wie wir jetzt in diesen Konflikt und in diese Situation, dass uns unsere Lebensmittel nicht mehr nähren, so wie sie nähren sollten. Und deswegen haben wir auch alle Nährstoffmängel und deswegen gibt es auch diese ganzen Volkskrankheiten und so weiter und so fort. Und wenn wir da einfach mal wieder uns selber in diesen Kreislauf der Natur wieder einschließen würden und nicht irgendwas ausschließen, die Tiere ausschließen oder das oder jenes ausschließen, dann würde das Ganze nochmal viel besser funktionieren. Und ich bin absolut für artgerechte Tierhaltung. Also als ich damals von vegan wieder angefangen habe, Fleisch zu essen, ich habe mir damals geschworen, ich esse kein Fleisch mehr, was irgendwo aus Massentierhaltung kommt. Oder wenn ich nicht weiß, manchmal, wenn ich im Restaurant esse, dann esse ich auch oft das vegetarische Gericht, wenn ich nicht weiß, wo kommt dieses Fleisch her.
Aber haben wir das jetzt nicht in Bayern so? Man redet ja immer, also, ist es in Bayern, wenn du in ein gutes Wirtshaus gehst, ist es nicht auch eigentlich so, dass eigentlich hier das Fleisch, also wir reden natürlich jetzt hier von Bayern, ist es nicht eigentlich auch so, dass wenn du sagst, ich gehe nachher ins Paulaner im Tal und esse mal mittags, hast mich inspiriert mit den Innereien, irgendwas da, ist es nicht so, dass das aus relativ guter, nachhaltiger, man weiß es nicht, aber eigentlich?
Man kann ja fragen, also je nach Restaurant und Wirtshaus. Ich schaue zum Beispiel bei den Wirtshäusern immer hinten auf die letzte Seite auf der Karte. Die haben dann oft so ihre Partner, ihre regionalen Partner aufgezählt. Da steht dann, das Bier kommt von dem, das Fleisch kommt von dem, der Honig kommt von dem und dann... Ja, weiß man, woher das Fleisch herkommt. Wobei regional auch nicht immer Bio ist. Ne? Bio ist auch nicht immer regional. Da muss man halt schauen, dass man für sich eine gesunde Mitte findet. Wenn man jetzt ins Restaurant geht, das macht man ja auch nicht jeden Tag, würde ich sagen, ist das halt immer eine Ausnahme. Ne? Ich bin jetzt auch nicht so dogmatisch, dass ich sage, ich esse jetzt nirgendwo mehr und ich mache jetzt nur noch alles selber. Ich versuche da auch eine gesunde Mitte zu haben. 70, 30, 80, 20 Regeln. Ne? Wenn wir zu Hause sind, dann ja, bemühe ich mich um die allerbeste Qualität und kaufe echt nur wirklich gutes Fleisch aus artgerechter Tierhaltung, wo ich auch den Hof kenne, wo ich die Tiere sehe, wo ich weiß, im Sommer stehen die draußen auf der Weide und fressen ihr Gras. Die betreiben ja auch Landschaftspflege. Man muss eigentlich nur mal betrachten, was ein Weidetier macht. Ein Weidetier verwandelt Gras zu Lebensmittel. Wir Menschen können kein Gras verdauen. Unser Magen ist nicht dafür ausgelegt, Gras zu verdauen. Wir haben in Deutschland so viele Grünflächen. Wir haben unglaublich viele Grünflächen. Aber wir haben zu wenig Weidetiere. Wenn man jetzt mehr Weidetiere auf diese Grünflächen stellen würde, dann würden diese Tiere aus etwas für uns nicht Verwertbaren, aus diesem Gras, würden die wertvolle Lebensmittel machen. Und zwar Milch, Eier, Butter. Und das können wir verwerten und das ist für uns nährend. Deswegen bin ich ein großer Unterstützer von regionaler, artgerechter Tierhaltung.
Also wir könnten ja stundenlang reden. Ich würde sagen, wir machen noch einen Podcast und reden über, was ist wirklich gute Ernährung, speziell für Kinder und Schwangere.
Okay? Gerne.
Superschön. Und das kommt hoffentlich dann in der nächsten Folge. Und wenn ich es kurz zusammenfasse, dann sage ich jetzt einfach, wichtig ist für die Ernährung, es sollte traditionell regional sein. Es sollten keine prozessierten, wie sagt man, processed food, sagen die Amis. Hier sagt man keine verarbeiteten Lebensmittel sein, oder? Also alles das, was
hochverarbeitet.
Also alles, wo, wie du sagst, wie dem Pflanzen oder dem Getreide, wo dann was entfernt wurde. Und das wird für uns unnatürlich. Also je natürlicher die Lebensmittel, desto besser von uns. Und dann ist es eigentlich egal, ob du ein gutes Fleisch, gute Eier, gutes Gemüse, gutes Obst, ist alles super. Mhm. Und der Körper kann viel damit anfangen. Und
Darmpflege.
Die Darmpflege, it is. Aber die Darmpflege lebt auch davon, dass wir reichhaltig unterschiedliche Dinge essen und nicht auf quasi chronischen Diäten sind. Das kommt raus, egal ob es nur Fleisch ist, nur Pflanzen, however you call it. Mhm. Und dass wir schauen, dass wir uns abwechslungsreich ernähren, damit das Mikrobiom, sagen wir mal, blühen kann. Und das hält uns gesund.
Genau. Und vielleicht auch mal eine Leber essen einmal im Monat.
Das mache ich nachher.
Oder eine Knochenbrühe kochen.
Ja, das mache ich. Danke dir vielmals. Hat mir viel Spaß gemacht. Unglaublich. Ich glaube, die Zuhörer können viel damit anfangen.
Sehr gerne.
Hab einen wunderschönen Tag. Tschüss.
Dankeschön. Ciao. Ciao.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn und hinterlasse eine Bewertung auf dem Streamingdienst deiner Wahl. Wenn du irgendwelche Themen hast, die dich interessieren, die wir besprechen sollen, schreib uns bitte. Bis zum nächsten Mal. Dein Christian.